Ну, вот это что это видели пахи харитьон.
Gut. Jetzt will ich mal sehen, ob ihr dazu einige Fragen habt.
Ishan.
Gibt ein Ishan überlegt sich, dass es sehr schwer, dass es ihm manchmal sehr schwer erscheint, mit der eigenen Bemühung etwas zu bewirken, weil er sich als sehr hilflos betrachtet. Er denkt, es ist wichtig, in der Barmherzigkeit zu ruhen vor Krishna, dass die Barmherzigkeit alles möglich macht. Muss euch, also Prabhupada hat diesen schönen Satz formuliert, der für mich eigentlich lebensweisend geworden ist. Er sagte, das aktive Prinzip im Bhakti ist die Barmherzigkeit Krishna. Das ist wirklich die, das ist wirklich was bewährt. Und diese Barmherzigkeit Krishnas wird oft als grundlos bezeichnet. Man kann nicht etwas tun, um sie zu bekommen. Trotzdem sehen wir, dass Krishna erfreut wird durch Bemühungen in der Bhakti. Man kann es nur. Ich möchte euch gerne ein kleines Krishna-Lila erzählen. Eigentlich ist es sehr bekannt. Das Damodar-Lila. In diesem Damodar-Lila sehen wir, wie Krishna mal wieder Butter gestohlen hat. Und die Butter in so großen Mengen da war, dass Krishna die Butter an die Affen von Vrindavan verfüttert hat. Und Mutter Yashoda fand, es wird beschrieben, Krishna hat sich erinnert daran, wie er als Ramachandra die Dienste der Affen in Anspruch nahm. Und sie waren sehr, sehr hungrig in seinem Service gewesen. So als Krishna wieder erschien in Vrindavan, erschienen viele dieser Affen als Affen in Vrindavan. Diesmal beschloss Krishna, der noch eine Schuld von seiner Zeit als Rama gut zu machen hatte, die Affen ordentlich zu speisen und hat die mit Butter gefüttert, wie nur irgendwas. So, meine Mutter Yashoda wusste dann, Krishna Gopal ist nicht hier und suchte, wo sie ihren Gopal abgesetzt hatte und sah, dass da eine Spur von Butter wegführte. Dann wusste sie, oh, der hat so viel Butter geklaut. Und feuchte dieser Butterspur durch Vrindavan und sah dann ihren kleinen Gopal, der sie auch bemerkt, der da in der Ferne saß auf einem Felsen und die Affen mit Butter speist. In dem Augenblick, das ist too much, sagte Yashoda. Lief los, um Krishna zu fangen. Krishna rutschte schnell vom Fels runter und lief und wetzte durch Vrindavan, Mutter Yashoda hinterher und versuchte ihn also zu fangen. Prabhupada beschreibt, selbst große Yogis können Krishna nicht näher kommen, indem sie Millionen von Jahren ihm über meditieren. Und jetzt kommt es ein bisschen in das Thema von Ishan hinein. Mutter Yashoda bemühte sich, Krishna zu fangen. Krishna sah diese Bemühung und als er die Bemühung seiner Mutter sah, ließ er sich schließlich von ihr gefangen nehmen. Und dann holte Mutter Yashoda ihn zuerst schlagen, aber als sie sah, dass der kleine Gopal so viel Angst vor ihr hatte, da dachte sie sich, das wird nichts nützen, und so nahm sie sich Seile, um den kleinen Gopal an einen Mörser zu binden. Die Seile waren immer zwei Finger breit zu kurz. Sie brachte so viel Seile, wie man braucht, um zehnmal um ein großes Feld hindurch zu kommen. Aber es war immer zwei einfach handbreit zu
sagen, wenn man das auch hat er wirklich mal viel mehr Seile als das noch mal, dass die
Krishna das Bauch hochzubringen. Versucht den Windband immer ein Seil an das andere und verlängerte sich, aber es war immer zu kurz, das war sehr, sehr strange. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, dass zwei Dinge wichtig sind. Diese zwei Fingerbreite repräsentieren zwei Dinge, die eigene Bemühung des Sadhaka und dann die Barmherzigkeit des Herrn. Beides muss da sein. Für irgendwann hat Krishna sich bereit erklärt, ihm diese Mutter Yashoda seine Barmherzigkeit zu geben. Isha, wenn du überhaupt keine Bemühungen machst, dann tust du, sieh mal, Bemühung ist im spirituellen Leben nichts anderes als das Rufen nach Krishna in eine Tätigkeit hineingetan. Unser Service sollte eine Sehnsucht sein. Mein lieber Krishna, ich möchte etwas für dich tun. Ich möchte mit dir verbunden sein. Es sollte getragen werden davon, mit Gedanken an Krishna, Krishna zufriedenzustellen. So ein bisschen Bemühung musst du machen. Also so, ich sage jetzt mal ein bisschen, weil wir nicht so viel machen können. Wir sind klein und winzig. Aber das Wichtige ist die Barmherzigkeit. Und Krishna wird sehen, wenn ein Devotee sich mit Bhakti im Herzen bemüht, dann wird er ihm seine Barmherzigkeit geben, weil Krishna hat diesen Schwachpunkt. Wenn er sieht, dass jemand Bhakti im Herzen hat und Devotional, wie Prabhupada sagt, Devotional Service ausübt, dann ist er sehr geneigt. Devotional Service nicht als etwas, was Luther beschreibt, als fromme Werke tun, so Karma Kanda tun, sondern den Ausdruck von Hingabe durch in Tätigkeit, in Service für Krishna machen. Dann wird Krishna mit Sicherheit seine Barmherzigkeit geben. Mit Sicherheit. Aber du hast recht. Es gibt ein Gebet von Rupa Goswami, Utkalika Valari ist das. Das ist eine gesteigerte Form von einem anderen Gedicht, dem Kapanya Panchika Gebet. Das Utkala Valari hat er ganz zu Schluss geschrieben und das Kapanya Panchika davor. Kapanya Panchika ist ein relativ kurzes Gebet, also ich glaube, es sind so ungefähr 30 Schlokas, um die Barmherzigkeit des Herrn. Und Utkali Kavalari sind viele Verse, also über 100, wo er einfach ruft um die Barmherzigkeit des Herrn. Es gibt auch immer in unserer Tradition so Govinda Virudavali. Heute habe ich ein anderes Virudavali gelesen, von Vishwanath Chakravarti Thakur vor sich. Krishnas Mercy, wie Rudavali heißt, singen. Rufen. Und Barmherzigkeit. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber das ist immer, beides muss da sein. Bemühung und Barmherzigkeit. Habe ich mal eine Lecture gegeben im Krishna Balaram Tempel. Habe sogar noch die Notizen da vorne. Kann gerne mal, wenn ich auf die Vedanta-Akademie und darüber spreche. Da ist eine gegenseitige Beziehung da. Weil Krishna gibt nun seine Barmherzigkeit, wenn er Bhakti gibt. Nur durch hingebungsvollen Dienst kann man mich erreichen, wie ich bin, und durch diese Hingabe in das Königreich Gottes einrichten. Krishna gibt die Mercy. Ja? Wir entschuldigen uns, dass er eine... Ja, oh ja, ich hatte gesagt, ich eröffne das mit Fragen. Tut mir leid, mir geht es physisch einfach nicht so gut. Ich bin kämpfe ein bisschen. Aber jetzt, wo du mich daran erinnerst, weiß ich, ja. Ach so, warum in doppelter Form? Das ist ein Erfahrungswert. Das wird jetzt nicht erklärt, dass da irgendwie eine Potenzierung geschieht. So habe ich es nicht gehört. Genau. Erfahrungswert. Also, das kommt einfach doppelt. Man versucht etwas zu, ich kann es einfach erklären, psychologisch, man versucht etwas zufriedenzustellen und dann klappt es nicht. Und dann versucht man es halt stärker. Und deswegen stärker. In den Schriften heißt es, glaube ich, durch Anhaftung entsteht, nee, durch Betrachten der Sinnesobjekte besteht Anhaftung. Wie war nochmal die Leiter? Anhaftung, Lust und dann wird normalerweise Baladev Vidyabhushana erklärt. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es wird zu Gier, das ist eine gesteigerte Form von Lust, oder es wird zu Zorn. Auch eine doppelte emotionale Stärke. Warum? Weil die Sachen frustriert werden, die Lust, Frustration, und dann kommt Kroda. Bang! Also zwei gesteigerte Formen. Gier oder Zorn geht aus der Lust hervor. Doppelt so stark. Entweder Gier oder Zorn. Das ist Baladev Vidyabhushana. Ja, bitte. Ja. Vielleicht klappt
es.
Ja. Das ist ein interessanter Punkt. Bhaktivinoda Thakur sagt, dass man den Enthusiasmus verliert, in dem Augenblick, wenn man glaubt, es ist nicht mehr möglich. Er sagte, insbesondere wenn man ein Devotee verliert den Enthusiasmus, wenn er denkt, mein Karma kann ich nicht überwinden. Wenn er so einsteckt oder sich einklingt. So, man muss ja, gewinnen anderen Sachen. Man muss ein bisschen Schredder haben. Ne? Vertrauen, dass es möglich ist. C'est possible, ne? C'est possible. Wenn ich Jean-Philippe nur sehe, dann kommt mir die Erinnerung an mein Französischunterricht, von dem ich nach einem halben Jahr weggerannt bin. Auf einen Dampfer, um vorbei zu sehen. Und da bin ich nicht mehr zurückgekommen. Weil ich hatte gerade ein halbes Jahr Französischunterricht. Weiß ich nicht mehr. Ja, mal schauen. Kann ich dir den Unterschied zwischen Ojas und Tejas erklären? Wir hatten in einem Sanskrit-Wörterbuch nachgeguckt und ich muss mal sehen, ich hatte es mir eigentlich aufgeschrieben. Ich hoffe, dass ich... Also... Es wurden da verschiedene Synonyme dafür gegeben. Mal sehen, ob ich... Es tut mir leid, ich hätte das einstecken sollen, aber ich habe es nicht eingesteckt. Ich habe es aber noch in der Erinnerung. Soweit ich weiß, also mir war es ehrlich gesagt nicht ganz klar. Ich hatte Gaura Shiromani gebeten, das nachzugucken im Internet. So nach einem, da gibt es ja Sanskrit-Dictionaries inzwischen und alles Mögliche. Gaura Shiromanis Vermutung war, nachdem er das wirklich studiert hatte, dass Ojas noch die etwas spirituelle Form von Tejas ist. Aber beides wird als leuchtende Kraft bezeichnet. Ist anscheinend sehr schwer zu besprechen. Den Brahmanas wird gesagt, sie haben Tejas durch ihre spirituelle Praxis. Hast du was dazu gehört?
Ich habe gehört, dass ich mal an das Buch.
Ja.
Das Ojas ist die Verfeinstofflichungen Samen, kann er dann nicht mehr diese Nahrungskette im Körper, das geht dann wenig mehr weiter, diese feinstoffliche Energie, Ojas,
ja.
Das frisch umgewandelt zusammen und Tejas ist eigentlich das Resultat von Ojas, das habe ich immer noch gesagt. Das ist dann die Wirkungskraft.
ist eine mögliche Erklärung. Mhm. Also zuerst Ojas und dann Tejas ist nach dieser Erklärung. Weil es ein interessanter Punkt ist. Da muss ja ein Unterschied sein, sonst würden nicht zwei Worte gebraucht werden. So. Hier ist eine Erklärung in der Nahrungskette, also ist die Nahrungsmittel werden umgewandelt in Blut und das in Samen. Und dann kommt gleich danach Ojas, was nötig ist für Tejas. Nicht für die spirituelle Leuchtkraft eines Brahmanen. Sie sind Feinstoff, beides sind feinstoffliche Energie.
Ich habe oft erlebt, auch das Brahmacharis, die dann geheiratet haben, man spricht oft nur von dieser großen Sexualität, aber es ist oft gar nicht das, was einem dann seinen Sohn schlecht verleitet. Ich möchte gar nicht Sex jetzt, sondern ich möchte Verständnis.
Liebe.
Mhm.
Brahmacharis, die geheiratet haben, denen geht es nicht um diese grobstoffliche Tätigkeit, sondern oft um Liebe und Verständnis. Ich würde sagen, diesen Brahmacharis ist es nicht so gelungen, mit diesen Urkräften wir hatten den schöpferischen Aspekt gesprochen, aber auch dann den liebevollen Aspekt, nicht? Richtig umzugehen. Die haben unter sich meistens nicht diese, das so gepflegt und haben darauf nicht geachtet. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man diesen liebevollen Austausch unter den Devotees hat. Und wie wir alle wissen, ist das ein Punkt, an dem noch Raum zur Verbesserung in unserer Bewegung besteht. Gerade wir Westler ist ein bisschen schwierig. Wir sind so Eigenbrötler. Man muss sehr vorsichtig sein. Wir brauchen das echt. Das ist ein Urbedürfnis des Menschen. Interessant, dass neulich hatten wir von Maharaj Bharata gelesen. Maharaj Bharata hatte Alm entsagt, ist alleine in den Wald gegangen und anscheinend muss er so ein Liebesbedürfnis gehabt haben, dass er sich so sehr um dieses Reh gekümmert hat. Und Prabhupada sagt, der Grund, weswegen er sich in einem Maße um das Reh gekümmert hat, dies unnatürlich wurde, er hat seine spirituelle Praxis ja aufgegeben, der Grund war, dass er keine Gemeinschaft mit Devotees hatte. Also diese liebevolle Austausch mit Devotees ist sehr gut und sehr wichtig. Und ich glaube, wir können das richtig spüren, wenn wir mal diesen Austausch haben in unserem Leben und mit Devotees dann tatsächlich so einen Austausch pflegen können, dann spüren wir, dass ein großes Bedürfnis in unserem Herzen erfüllt worden ist. Man spürt richtig, wie etwas aufgeht. Und wenn wir das nicht haben, dann verschließen wir uns und werden hart. Ja. Toshan Krishna Prabhu. Ja. Ja, ich habe das auch schon gesehen, dieses Hand-in-Hand-Laufen von Brahmacharis. Oder man sieht das auch unter Indern, indischen Männern und indischen Burschen. Das ist mir auch kurz mal aufgefallen. Also ich habe das... Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann da keinen kulturellen Kommentar abgeben. Ich ich bin so selten in Indien und wenn, bin ich meistens nur für Bhajan, dann fällt mir sonst so nichts auf. Also ich kann da leider, ich würde gerne mal die Devotees, also wenn sich, wenn das ein Thema gerade ist, würde ich die Devotees gerne fragen, die sich da auskennen. Vielleicht ist es einfach, ich denke, für uns das ist einfach eine kulturelle Besonderheit. Lass uns das einfach mal so stehen lassen. Was da, was immer dahinter ist, das müssen die selber wissen, die das machen. Da gibt es wahrscheinlich harmlose Formen und etwas unreife Formen von dieser Sache. Wo ist die Grenze? So wie es immer in dieser dualen Welt ist. Wo ist die Grenze? Also liebevoller Austausch, ja, ist etwas... etwas Wichtiges. Lord Chaitanya hat gesagt, Vaishnav Seva und Nama Ruchi und Jiva Daya auf diesen Säulen, also so, das habe ich bei Bhakti Vinod Thakur gelesen, auf diesen Säulen steht die die Sankirtan-Bewegung. Vaishnav Seva, also Nama Ruchi, Vaishnav Seva und Jiva Daya Mitgefühl, den bedingten sie. Und ich glaube, da sind keine Grenzen da. Du meinst nur, ich glaube, es ist klar, es sollte nicht komisch werden also, das nicht, also das ist klar.
Ja. Ich möchte da gleich nachfragen, auch weil wir sagen uns, die Leute, die es sehr wichtig, dass man nicht zu viel Zeit hat. Das finde ich auch. Und wir haben vorhin angesprochen, dass wir aber nicht die Gemeinschaft mit weiblichen Devotees haben sollten. Andererseits ist meine Vorstellung, dass wir uns ja als Seelen sehen sollten in der Gemeinschaft, in einem Viertel und nicht alles als Männer und Frauen, sondern als Seelen, die nach selbst.
Ja, du sprichst über die spirituelle Sicht und darüber spreche ich. Komme ich dann in dem nächsten Abschnitt schon drauf zu sprechen. Du hast also fast schon übergeleitet zum nächsten Abschnitt. Ich bin aber mal am Schauen, ja, ich denke, wir machen gleich eine kleine Pause, unsere mittlere Pause. Kannst du die Frage noch parkieren? Es gibt zwei Antworten, die ich dir noch darauf geben werde. Wir kommen nachher in Meditation eines Brahmacharis darüber, darauf zu sprechen. Und ja. Gut. Es ist interessant, bevor ich hierher kam, habe ich mit einem Franziskaner-Mönch ganz kurz gesprochen. Ich kenne ihn nicht und habe ihn also jetzt nur einmal gesehen. Er hat über auch darüber gesprochen, dass es in ihren Ashrams auch wichtig ist, diese Umwandlung zu machen. Ich möchte diesen Teil abschließen mit einer kleinen Betrachtung. Und einem kleinen Tipp, bevor wir in die Pause gehen. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, diese Energien, die uns gegeben sind, sinnvoll in Krishnas Dienst einzusetzen. Wenn man das nicht richtig macht, kann es zu Unglücksfällen in dieser Beziehung geben. Ich habe selber mich sehr ernsthaft auseinandergesetzt mit unserem ehemaligen Leader in dieser Zeit, in unserem Yatra, und ihn auch besucht, doch immer Interesse an seinem Beispiel gehabt. Er sprach mit mir da mal darüber, über diese Wichtigkeit der Umwandlung, die ihm unter Umständen nicht so gut geglückt ist, wie er das sich gewünscht hat in seinem spirituellen Leben. Diese Umwandlung ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen mit anderen Worten schöpferisch tätig sein als Brahmachari, uns um andere kümmern und einen liebevollen Austausch miteinander haben. In einem vernünftigen Rahmen. Nicht? Das ist... Toshan hat uns da noch mal ein bisschen angemahnt, dass wir das richtig sehen. Also das ist eine ganz wichtige wichtige Thema. Da muss man sich drüber Gedanken machen. Ich weiß, bei diesen Themen, die wir heute ansprechen und die wir jetzt auch angesprochen haben, manchmal sind diese Themen ganz, ganz dringend und klopfen an der Tür. Bang, 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 bang. Manchmal fühlen wir uns so wohl oder gut beschäftigt, dass diese Dinge sehr weit von uns entfernt sind und wir da gar nicht nachdenken können. Aber bevor sie dringend an die Tür klopfen, ist es gut, sich da zu beschäftigen. Und niemals und immer daran zu erinnern, Brahmacharis, wir sind so frei, können so viel vom Glück reden, dass uns Krishna diese Zeit im Leben gewährt, dass wir einfach unsere Aufmerksamkeit ganz in die spirituelle Kultivierung stecken können. Das ist so ein Privilegium. Man könnte weinen vor Freude. Es ist wirklich so. Ich meine, wenn man etwas hat, das ist, sind wir Menschen, sind wir anscheinend wohl Experten, dann übersehen wir immer das, was wir haben und kümmern uns nicht so sehr darum. Aber diese Art von Freiheit, mentale Freiheit, die ein Brahmachari haben kann, der sich vernünftig und glücklich beschäftigt im hingebungsvollen Leben, ist wirklich eine unglaubliche Segnung. Ich glaube, so ein Devoti wie Alex, der gerade aus der materiellen Welt kommt, gerade ein total berufstätig war und rumgewirbelt hat zwischen Deutschland und Amerika und so weiter, der auch noch weiß, was es bedeutet, in einer festen Beziehung unter Umständen ein bisschen eingeengt zu sein. Nicht? Wenn du dann jetzt mal dein Leben jetzt betrachtest und vorher, dann musst du einfach jedem Baum dankend in die Arme fallen. Also diese Art von Freiheit, auch mentale Freiheit, lasst uns nicht darüber stolz jetzt werden, Mensch, wir haben es geschafft, lasst uns einfach dankbar sein und sagen, was für eine Mercy da gekommen ist. Ist es nicht so? Das muss man doch so sehen. Was für eine Mercy wir jetzt haben. Und jetzt ist es halt wichtig, dass wir nicht so unverantwortlichen Taugenichts werden, habe ich sogar mein etwas motivierendes Wort, nicht, sondern dass wir aus dieser Zeit etwas machen. Oh, Krishna. Wenn ihr eine kleine Lektion braucht, geht manchmal zu verstrickten Haushältern. Schaut euch das für eine gewisse Zeit an und nimmt dankt euren guten Sternen, also sage ich jetzt mal übertragen. Gut. Ich möchte auf eine kleine Sache jetzt schon hinweisen. Morgen werden wir ein paar Kurzvorträge vom Brahmacharis hören. Ich werde morgen ein bisschen bitten, zu den Themen, die wir haben, dass die Devotees nochmal was dazu sagen, auf ihre Weise. Wir werden zum Beispiel, ich werde morgen einen kleinen Test machen über das große Gelübde. Ich werde über den großen Irrtum ganz kurz einen Test machen und auch über die Umwandlung durch spirituelle Praxis. Ich denke, es ist gut, wenn ihr ein bisschen die Notizen, die ihr genommen habt, ich sehe, dass manche von euch, also fast alle von euch, Notizen nehmen. Ich möchte euch bitten, vielleicht heute Abend vom Schlafen gehen nochmal die Notizen, die ihr gemacht habt, durchzulesen. Es gibt nämlich eine gute Art, Notizen zu nehmen. Man muss sie nochmal gleich danach nochmal lesen. Wenn man denkt, oh, ich hab's ja jetzt, ich hab's mir aufgeschrieben, das ist jetzt drin, das ist eine große Illusion. Man weiß erst, wenn man nochmal nachgelesen hat und so weiter. So, morgen würde ich ganz gerne. Das machen wir vielleicht ganz zum Schluss noch. Aufgaben vergeben. Ich habe nämlich noch ein anderes Thema, sodass sich die Devotees vorbereiten, so 5 Minuten Vorträge zu den Themen zu geben. Gut, ich möchte jetzt euch inspirieren, eine kleine Pause zu machen. Ich denke, dass es gut ist, wenn wir 10 Minuten machen. Brahmacharya in der Praxis. Es gibt ein Gedicht, ich kenne den Autoren leider nicht, aber es ist trotzdem gut. Es heißt, Eine große Illusion steht vor dem Mann. Die Frau. Eine große Illusion steht vor der Frau. Der Mann. Mache deswegen den Geist stetig durch das Brahmachari-Gelübde. Ja, was damit gesagt wird, ist etwas, was später noch vertieft wird, wenn wir über die Meditation eines Brahmacharis sprechen. Als Brahmacharis stehen wir auf der spirituellen Ebene, nicht auf der körperlichen Ebene. Und das heißt, dass wir die spirituelle Seele zuallererst sehen und nicht ihre Bedeckung, den physischen Körper. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig für den Brahmachari. Ich glaube, als Buchverteiler, wir haben die Freude, manche von euch sind Buchverteiler, wissen wir wollen zur Seele verteilen. Das ist ganz wichtig. Also das heißt, wir gehen nicht auf die materielle Ebene, weil die spüren das sofort und wollen nichts mitnehmen. Ne? So, um den Geist stetig zu machen, sodass wir durch die Illusion des Lebens hindurch schauen können, muss man das Leben des Zölibats anhalten und darf nicht herabfallen. Hier gibt es etwas ganz, ganz Wichtiges für Menschen, die versuchen, stetig und ausgewogen im Geist zu werden. Es sind folgende Punkte, und ich glaube, dass sie euch sehr gut tun, wenn ihr versucht, sie zu praktizieren. Das Erste, man muss Tapasya auf sich nehmen. Krishna sagt in der Gita, dass einem gläubigen Menschen, der seine Sinne kontrolliert, der diese Tapasya macht, das göttliche Wissen offenbart wird. Die Sinne müssen kontrolliert werden. Warum? Weil der Geist muss stetig sein. Man muss die Entsagung auf sich nehmen, freiwillig Sinnengenuss aufzunehmen. Das kennen wir, wenn wir mal in so einer Vielfraßphase sind als Brahmachari, wenn uns was mangelt, nicht? Und wir essen ständig zu viel, dann werden wir so dall und bedeckt, dass wir nichts mehr fürs spirituelle Leben, also Wissen übrig haben. Kennen wir das als Brahmachari? Ich glaube ja. Also ich kannte das jedes Sonntagsfest für viele Jahre meines Daseins. Da auch schaue ich mich entsetzt an. Ja. Dao ist ein Transzendentalist, der ist von vornherein sehr geeignet. So. Ihr werdet sehen, wenn man mal so eine etwas schwierige Phase hat, muss man, was die Sinne betrifft, ein bisschen auf die Bremse treten. Stimmt's, Salashiva? Das muss einfach sein. Dann soll man Spenden geben. Da ist eine unglaubliche Beruhigung im Geiste, wenn man etwas weggeht. Als Brahmachari kann man zum Beispiel anderen Devotees etwas weggeben. Jeder Brahmachari hat so ein Brahmachari-Griha, nicht? So ein bisschen, was sich da ansammelt. Nicht? Und wenn man merkt, man hat zu viel paar Socken, dann gibt man die Socken weg, die man nicht braucht, oder die Hemden und so weiter. Das macht den Geist ruhig und stetig. Es geht jetzt um Dinge, wie man den Geist ruhig und stetig machen kann. Man soll nicht lügen. Ganz wichtig, im Kali-Yuga sind so viele Lügen da. Man schwindelt, man sagt Halbwahrheit, man beschönigt Dinge und so weiter. Ehrlich sein macht den Geist ruhig. Selbst wenn man manchmal etwas sagen muss, was nicht so super ankommt, besser ehrlich sein. Der Brahmachari muss sauber sein. Äußerlich. Zum Beispiel, wenn man, ich weiß, es ist so, auf Sanketan nehmen wir, nachdem wir eine längere Sitzung im Badezimmer gehabt haben, nicht ein Schauer, das geht manchmal nicht, wenn wir unterwegs sind. Aber wenn wir im Tempel sind, ist es gut, so ein bisschen in diese Sauberkeit wieder reinzukommen. Das hilft sehr, den Geist zu beruhigen. Äußere Sauberkeit, so seltsam wie es klingt, bringt innere Sauberkeit. Warum wohl? Cleanliness is next to godliness. Ist das der Ausspruch eines einer Reinigkeitsphobie? Oder warum kann das sein? Toshan Krishna. Danke. Woran liegt das, Gopa Guru?
Die Umstände werden so schön.
Die Umstände werden so schön, ja. Je nachdem. Ja. Ja. Es ist so in der Richtung, wo Olaf jetzt angesetzt hat. Es ist die alte Frage, wie kann man die Erscheinungsweisen in seinem Leben in Krisen? Und die Sattva-Gun wird vergrößert durch Tätigkeiten der Sattva-Gun. Wenn ich also mein Zimmer sauber mache, saubere Kleidung trage, die gewaschen ist und so weiter, ist das eine äußere sattvische Situation. Und die wird dann in meinem Gemüt einziehen. Nicht? Wenn ihr sorgsam das elfte Kanto studiert, da beschäftigt sich Krishna damit, wie man die Erscheinungsweise der Tugend entwickelt. Und da sagt er, man muss Tätigkeiten in Tugend tun. Nicht? Also das ist anders als der Ansatz, das war interessant, ich musste lächeln, wie zwei unterschiedliche Antworten gegeben hatten. Nicht? Der eine sagte, man muss den Geist erstmal gütig machen und dann in die Tätigkeit gehen. Und der andere sagte, aber die Tätigkeit beeinflusst auch den Geist. Das ist beides richtig. So, wenn du die Sattva-Gun entwickeln willst, also richtig konstant daran arbeiten musst, musst du sattvische Umstände schaffen, sattvische Tätigkeiten tun. So wie du das machst, kommst du in die Sattva-Gun hinein. Kennen wir das nicht? Wenn wir einen Schauer genommen haben und richtig sauber sind und man ist einfach, oh, man singt und man ist, das ist sehr wichtig für Brahmacharis, Sauberkeit zu machen. Wenn du auf dem Boden schläfst, sollst du nach dem Schlafen am besten die Bettsachen zusammen machen, hänge die Handtücher und Kopins dort auf, wo sie trocknen können. Eine wichtige Sache als Brahmachari ist, bunkere nicht Prashadam. Nicht so im Spind, so Prashadam an und überall so Prashadam, so Hamstern. Das ist nicht gut, weil das ist unsauber. Und in Indien, dem Land für spirituelle Praxis, merkt man das sofort. Also da kommen dann die Ameisen. Nicht? Ich habe in den letzten Jahren die große Segnung gehabt, in der Natur ein bisschen zu leben. Also richtig in den westlichen Gebäuden. Und da ist wirklich, du musst dich da an die Cleanliness halten, sonst sind die Mäuse bei dir und die Ameisen. Das war in Vrindavan zum Beispiel, wenn man da so in den Ashram schläft und so weiter, wenn man da gerade raderkommt, da sind die Ameisen. Also ihr könnt euch das ja nicht vorstellen. Die Leute lassen sich da richtig Sachen einfallen, die verpacken das Prasadam, hängen es an einen an eine Angelleine von der Decke runter, dass die Ameisen nicht kommen und sich das holen. Oder wenn alles nichts hilft, dann tun sie ein großes Tali machen und in der Mitte des Tali mit Wasser füllen und in der Mitte ihre Suites aufstellen. Damit die Ameisen also müssen dann durchs Wasser schwimmen, um zu den Suites zu kommen. Aber manche haben selbst das gelernt. Die haben dann ihre Schlauchboote, die Ameisen, und kommen dann an. Also, sattvische Umstände schaffen ist ganz, ganz wichtig. Und so ein Leben in Indien, da muss man das machen, sonst ist man verloren. Frische Luft, sehr wichtig. Wir können sofort merken, wenn man Vorträge gibt, sieht man so oft, dass die Devotees ein bisschen in Tamagun kommen. Und schlafen. Und dann, wenn man dann das Fenster aufmacht, sofort sind sie in Sattva-Gun. Es wirkt besser sogar als ein aufmunterndes Wort, weil dann sind sie gestört in dem Ego, wenn sie noch in Tamagun sind. Nicht? Wenn man zum Beispiel in die Devotee sagt, schlaf nicht. Nein, ich schlaf doch gar nicht. Und, aber wenn man das Fenster aufmacht, sattvische Umstände schafft, nicht sofort wacht er auf, ohne dass er protestiert. Nicht? Prabhupada sagte einmal, ganz enttäuscht, unsere Devotees leben wie Schweine, das geht nicht. Brahmacharis müssen sauber leben, ganz wichtig. Ja, da geht der Guru Maharaj geht durch die Räume und sagt, Kenna Disziplin. Wichtig für Brahmacharis, ich habe das bei Reinigkeit noch reingebracht, ist Rücksicht beim Rasten zu nehmen. Seht mal, wenn wir alle in Gruppenräumen liegen, wir müssen das unbedingt lernen, auf die schlafenden Devotees Rücksicht zu nehmen. Ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Wenn man aufsteht in der Nacht, kann man sich eine Taschenlampe besorgen, wenn man noch kurz mal ins Badezimmer muss, ne? Taschenlampe und dann an den schlafenden Devotees vorbeigehen, um keinen zu stören. Andere sattvische Umstände, die ich so unter Sauberkeit hat, stehe rechtzeitig auf. Prabhupada sagt, Sincerity bedeutet, rechtzeitig aufzustehen. Das sind so diese praktischen, ich will mal, Prabhupada hat viel mehr über Sincerity gesagt, aber das sind jetzt so zu diesem Thema eine Aussage. Ne? Ja, gut, wir sind weiter. Also das war ein, Brahmacharya muss sauber sein und dann gewaltlos. Es gibt eine interessante Dimension von Gewaltlosigkeit, die Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur gesagt hat. Er hat gesagt, wenn einer aufhört zu predigen, übt er Gewalt auf. Man muss predigen, den Leuten helfen, sie erheben. Dann soll man den regulierenden Prinzipien folgen, um den Geist stetig zu machen. Dazu gehört natürlich, ich will mal sehen, was hier im Sanskrit steht unter regulierenden Prinzipien. Yamena und Niyamena. Das sind so die positiven Sachen, die man machen soll, und die negativen, die man nicht machen soll. Prabhupada hat das die positiven Sachen, Yama, hat er also als Regel bezeichnet, und Niyamas hat er als die Regulation, die Einschränkungen bezeichnet. Ne? Ganz wichtig. Jeder Devotee sollte nach seinem Adhika, nach seiner Fähigkeit, sich Regeln und Regulierung der Prinzipien geben. Das ist ganz bekannt unter Brahmacharis. Mit den positiven Regeln gehören eigentlich die 64 Angas des hingebungsvollen Dienstes da. Ne? Könnt ihr nachlesen im Nektar der Hingabe. Ich glaube, das Ganze geht, also dass ihr versteht, das geht darauf hin, wir sollten, sagen wir mal, spirituell handeln. Und dann wird gesagt, und regelmäßig den heiligen Namen chanten. Das sagt Prabhupada, nicht in seiner Übersetzung, weil das ist eigentlich die Hauptsache von den Regeln und Regulierungen. Gut, ich will dann jetzt in diesem, will das nur so zitieren, das ist alles der Text 6.1.13, den ihr bitte nachlesen möchtet auf eure Art und Weise. Macht euch bitte einen Kringel drum, dass ihr den so mit Kringel heißt, unter Umständen, oder irgendwas, was euch hilft zu sagen, das wollen wir nochmal nachlesen. Da gibt Prabhupada nämlich sehr, sehr schöne Erläuterungen in der Erläuterung dazu. Ich möchte euch jetzt einmal eine interessante Erfahrung von Ravinda Swarup Prabhu mitteilen. Ravinda Swarup war einmal in einem Priesterseminar und hat mit den katholischen Priestern, die in der Vorbereitung waren, Seminar heißt bei den katholischen Priestern so, diese Vorbereitung aufs Priesteramt. Und er hat ein bisschen mit denen gesprochen, und dann haben plötzlich die Mönche zu ihm gesprochen, die müssen ja auch im Zölibat leben. Sie sagen, oh, es ist für uns so schwierig, dieses Zölibat. Wir wollen einfach mal dieses Saturday Night Fever wieder haben und mal mit Mädel umarmen, durch die Disco ziehen und ein bisschen auch was trinken, ein Kapuziner oder wie die heißen, ne? Ich weiß nicht mehr, wie dieses Getränk heißt und so. Und ein bisschen die Hüfte schwingen zum Takt und so, nicht? Also Rock'n'Roll tanzen oder was auch immer. Wie macht ihr das denn? Die Hare Krishna. Ravinda Swarup hatte gesehen, dass in dem Aufenthaltsraum dieses Priesterseminars nonstop ein Fernseher lief. Und er sagte, wir sehen kein TV, ganz einfach. Sehr wichtig für einen Brahmachari, dass er versteht, muss aufhören, ich will jetzt mal wieder meinen kleinen Bemerkung auf die deutsche Situation machen. Man muss aufhören, ins Filme-Fan zu werden. Nicht? Das ist nicht gut, weil diese Sachen sagen, auch in Switzerland sehen die Devotees so viele Filme. Nicht? Also ist, manche sagen sogar in ihren Ankündigungen zum Seminar, ich sehe gerne Filme. Als besondere Hobbys. Nicht? Das macht wirklich jeder Mensch. Das ist nichts Besonderes. Die Sache ist, wir müssen als Brahmachari sehen, was wir in unseren Geist einführen. Das ist ganz wichtig. Ich will aber jetzt nicht einfach so von oben herum sagen, unterhaltet euch nicht, zerstreut euch nicht, Brahmacharis, weil da kann man sich die Lippen müde fasern. Woran liegt es, dass wir so gerne für weltliche Unterhaltung sind? Das liegt daran, dass wir nicht spirituelle Schwingungen in unserem Herzen und in unserem Geist haben. Und deswegen suchen wir, resonieren wir zu materiellen Schwingungen und materiellen Dingen. So, man sollte versuchen, sich langsam aufzuschwingen, sag ich mal. Indem man regelmäßig liest und so weiter und so fort. So dass man dann, wenn man was braucht zur Ermutigung, dass man zufrieden sein kann mit spiritueller Unterhaltung. Das ist sehr wichtig. Das ist eine, dieser Wunsch nach materieller Unterhaltung ist wirklich eine Mangelerscheinung im Herzen. Man ist nicht auf einer spirituellen Ebene. Und das Problem ist jetzt nicht Fernsehen oder was immer. Das Problem ist dieser Mangel im Herzen, den man vorher lösen muss, bevor es zu einem Heißhunger wird. Ihr wisst, wenn man hungrig ist, kann man dem normale Sachen zuführen. Aber wehe, man ist erstmal heißhungrig geworden, dann frisst man sich voll. Also zuerst muss man ganz wichtig sehen, dass man diesen Hunger, den spirituellen Hunger, die Govinda-Notwendigkeit, wie Prabhupada sagt, die Notwendigkeit nach Govinda, regelmäßig erfüllt. Dann kommt nicht plötzlich so ein Heißhunger, den man der auf einer ganz niedrigen Ebene ist und den man mit niedrigen Dingen zufriedenstellen laufen zu müssen. Also gebt nicht hingebungsvolle Tätigkeiten auf. Wie sollen denn diese armen katholischen Priester aufhören zu denken, sie müssen Saturday Night Fever haben, wenn die laufen da das im Fernsehen sehen, wie John Travolta mit Sibylle, ich mag nicht, rumflimmert oder nicht? Wie soll denn das gehen, frage ich euch, oder mit lauter weltlichen Büchern und so weiter, das kann doch nicht gut gehen. Prabhupada sagte einmal zu diesen Nachrichtenmagazinen in Deutschland, Spiegel, und lest nicht diese Newsweek. Die lässt die materielle Welt so real erscheinen. Sie tun so, als wenn die materielle Welt realistisch ist, diese Nachrichtenmagazine. Ja. Dann ist es wichtig, Nahrungsmittel. Bravus, die hinterlassen auch etwas. Richtig. Als Brahmacharis sollten wir auch nicht zu stark gepfefferte und geschillte Speise zu uns nehmen jeden Tag. Das ist nicht gut, weil das lässt die Passion im System anwachsen. Die Leidenschaft. Chilis gerade. Haben Sie es mal in Indien gesehen, was die... Wow, da gab es Schlachten zwischen den Devotees europäischer Nationalität und indischer Nationalität, weil die mussten richtig, dass die richtig über den Boden schwebten, so viel Chilis essen die Inder. Es ist wichtig, nicht zu scharf gewürzte Sachen zu essen. Und auch nicht Nahrungsmittel, die von weltlichen Menschen zubereitet sind. Das haben Jai Gopal und ich neulich mal gemerkt. Wir haben da irgendwo gepredigt und die haben uns, da haben wir was gegessen und da war man ganz, ne? Du sahst aus wie die Schweizer Alpen danach. Also so, ist es nicht so? Nicht so richtig. Blockgesicht, nicht? Da war einfach die materielle Natur wieder voll und ganz da. Und man fühlte das auch, ne? Also nicht Speise vom materiell gesunden Menschen zu sich nehmen. In Deutschland war Prabhupada einmal, also so auf seine Weise, da hörte er, dass die Sankirtan die Bodhis Kami-Brot einkaufen. Es geht nicht, sagte Prabhupada. Und was sollen wir da machen, Prabhupada? Chapatis. Große Mengen von Chapatis kochen am Wochenende und dann mitnehmen. Und dann sagen Prabhupada, da müssen wir einen kleinen Henkelwagen ranhängen an den Sankirtan. Aber die gehen so schnell. Du bist nicht alleine, Chapati. Ja, die gehen so schnell weg, so ein Chapati ist ja so weg. Ne? Ja. Aber Prabhupada sagte, nicht Kami-Brot. Weil das alles, was du reintust in deinen Körper, sowohl durch die Augen an Nahrung, die Augen haben auch Nahrung, und Dinge, die man sieht, Musik, die man hört, wenn man Schlagermusik hört, Elvis Presley jeden Tag, nicht? Dann wird man auch irgendwann singen und so, nicht? Und auch wenn man isst, ist nicht gut. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Wir machen eine Bewusstseinsschule hier. Dann soll man die Gemeinschaft mit materialistischen Menschen aufgeben. Da fragt man sich jetzt als Sankirtan, wie soll denn das gehen? Ich, oder als Prediger oder als Harinam Bhakta. Ich bin ewig mit Materialisten zusammen. Was Bhaktivinoda Thakur zur Erklärung sagt, er sagt, man sollte keine zu neigungsvollen Beziehungen mit Materialisten haben. Toshan Prabhu? Gerne. Ja, also ich denke, Elternbesuche fallen in eine besondere Kategorie. Man nennt, warte mal, es gibt mehrere Betrachtungsweisen. Die Tattva-Vichar, wo man alles auf der spirituellen Ebene sieht. Und dann gibt es die Apara-Vichar, dass man es nach äußerlichen Dingen sieht. Dann gibt es aber auch die Loka-Vichar. Dass man etwas, Loka-Vichar heißt, dass man etwas sieht wie die Leute. Mir ist das heute aufgefallen, ich war ein bisschen spazieren und bin nach unten gekommen und sah die Devotis dann auf der Terrasse liegen, auf der bloßen Terrasse, ein oder zwei Devotis. Ich wollte nicht sagen, weil ich im Augenblick versuche, ein bisschen demütiger zu werden, durch die Umstände gezwungen. Aber ich habe so gedacht für mich, was, wenn jetzt die Leute, die Devotis auf dem Boden liegen würden, die würden denken, das sind Zigeuner oder Hippies. Nicht? Und das wäre nicht gut für Krishna, die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins. Es waren auch nicht viele Leute da, also ich wollte da nicht sagen, weil ich, nicht, aber wir müssen als Devotees immer mal diese Loka-Vichar haben. Also, so, das heißt, wir müssen sehen, wie die Leute die Dinge sehen, denn wir wollen ja zu den Leuten predigen und eins ist sehr wichtig mit den Eltern. Das geht aber nicht, wenn du den Eltern gegenüber eine schlechte Beziehung machst. Unsere Bewegung hat so unglaublich gelitten, weil die Eltern total enraged waren, zornig wurden. Nee. Da muss man die Eltern sehen. Und jetzt neben dem, man muss die Eltern sehen, gibt es auch ein ethisches Prinzip der Dankbarkeit. Die haben dir den Körper gegeben, den menschlichen Körper, nicht? Der ein Vehikel zur Selbstverwirklichung ist. Und das ist, da kannst du ihnen ewig dankbar sein. Wenn Hermann und Sibylle da nicht romantische Neigung gespürt hätten, dann wärst du nicht da, in diesem Body, der sich ja gut eignet für Krishna-Bewusstsein. Ja. Nicht, da ist man dann. Außerdem wird in den Schriften gesagt, dass die, sagen wir, die Eltern eines Devotees Fortschritte machen. Aber ich glaube, wenn sie Offense gegen den Devotee machen, indem sie sagen, dieser Unmögliche, der ist so herzenskalt und so weiter, dann machen sie, glaube ich, nicht so direkte Fortschritte. Ein bisschen ist bestimmt immer noch da, aber nicht so richtig, ne? Wenn sie Offense machen. Weil man sie provoziert. Wie siehst du das mit den Eltern, Jai Gopal? Weil du hast sehr gute Beziehungen zu deinen Eltern und Jai Gopals Mutter ist praktisch ein Devotee, also Liz ist chanted, glaube ich sogar, ne? Ja. 16 Runden. Und dem Vater haben wir jetzt auch eine Flasche Saft geschenkt mit der Aufschrift Saft statt Bier. Nicht? Wie siehst du das mit, wie ist das bei dir so gegangen? Ja.
Ich merke aber, wenn ich wie im WC mache, so ist ein
bisschen
die Person, den zwei Jahre kosten, so ein Muss vielleicht ist mein Bewusstsein, also wirklich ein bisschen zu viel Zuneigung zu dem Baby.
Ja. Aufblüht, ne? Ja. Genau. Bei Eltern ist es was Besonderes, weil da so ein natürliches Band der Zuneigung da ist. Da kann man. Das ist automatisch da. Und wenn man das ein bisschen speist, dann sind die eigentlich ganz okay. Ja. Die Mami will sehen, dass es dem Burschen gut geht. Ja. Es gibt genug Müsli. Ja. Mir ist aufgefallen, du hast heute enorme Mengen an Müsli zu dir genommen. Ja. Ja, genau. Das ist wirklich. Ich habe mich zweimal verschluckt, als ich. Ja. So, also es geht bei der Gemeinschaft von Materialisten, das wird erst gefährlich, wenn man in die Zuneigung hereinkommt und sich dann so einspinnen lässt und einfangen lässt auf der Ebene. Sehr wichtig für ein Brahmachari in der Praxis ist, sei einfach. Ganz, also versuchen. Je mehr ihr, da habe ich mal Radhanath Maharaj gefragt dazu. Wenn ihr bei Radhanath Maharaj ins Zimmer kommt, da ist nur so eine Fußmatte aus Strohmatte ist da drin. Da hat er so ein kleines Tischchen und es gibt nichts in dem Zimmer außer Bilder von Krishna, also, aber und die Bücher. Und ich habe ihn mal gefragt, Maharaj, du lebst so einfach und so. Er sagte, das ist der Luxus. Weil man kann so friedlich werden, wenn man einfach lebt. Also wir haben das andere Paradigma von der westlichen Zivilisation, dass man 20 verschiedene Uhren hat, für jeden Anlass einen, nicht? Und drei Paar Schuhe und zwei Mountainbikes und dann für jede Laufart eine Turnschuhsorte, nicht? Turnschuhe für den Berg, Turnschuhe für die Straße, Turnschuhe zum Einkaufen und so weiter. Fürchterlich. Das zieht alles Liebe. Wenn ihr versucht es mal, möchte ich euch sagen, einfach euren Brahmachari Griha aufzulösen und wirklich einfach zu leben. Das heißt, schon die Dinge, die man braucht, Yukta Vairagya machen, aber nichts, was darüber hinausgeht. Man kann unglaublich sich auf spirituelle Themen locken. Also ich sage euch, ihr kennt das nicht so. Ich sollte eine Welt in Sagen der Bettelmönch sein, aber ich kriege laufend Geschenke. Und immer mehr und man muss und